Der eine ist fast 60, hat eine Halbglatze und eine Brille. Der andere ist ein bisschen über 60, hat eine Halbglatze und eine Brille. Sie sehen ein bisschen aus wie «Your brother from another mother». Englisch kann der eine gar nicht, höchstens ein Bier bestellen, das würde ich gerne mal hören, wie er das macht. Der andere können offenbar ein bisschen Englisch. Französisch, beide nein. Was sie auch noch eint, sie werden beide in den Bundesrat. Die Chance, dass einer von diesen beiden wird, ist recht gross. Und damit sind wir am Ende angelangt von einem kurzen, aber nicht minder peinlichen Bundesratsrennen. Markus Ritter oder Martin Fischer, einer von beiden wird der neue Bundesrat. Bis jetzt habe ich immer geglaubt, Markus Ritter, der Bauergeneral, der einen Schützenpanzer so schnell ladet, dass es auch ohne Schuss reicht, würde einen gemütlichen Start-Ziel-Sieg einfahren. Doch je länger das Rennen geht, desto klarer wird, er hat schon ziemlich viele Leute ziemlich hässlich gemacht. Der Martin Fischer hingegen, dem sein grösster Vorteil ist es, dass er nicht der Markus Ritter ist. Das hilft ihm. Nächste Woche gilt es dann ernst für beide. Wenn die Basler in die Skiferien gehen, sind die Hearings. Gewählt wird dann übernächste Woche, wenn die Basler auch etwas Besseres zu tun haben. Und damit herzlich willkommen zu dieser Live-Aufzeichnung vom Politbüro im Podcast mit den ernsten Themen, die trotzdem fast die Kaufleute füllt. Hallo zusammen.
Man weiss ja gar nicht so recht, ob es
wirklich nein, vielleicht. Vielleicht hören es auch zwei Leute auf. Das ist besser so. Hier auf der Bühne Larissa Rhein, Fabian Renz, Jacqueline Büchi und Raffaella Wieler. Hallo zusammen.
Hallo
miteinander.
Jetzt, ich würde gerne mit der Interaktion anfangen. Es ist wahnsinnig schwierig, weil man wirklich nicht sieht. Ich würde gerne abstimmen. Wenn jetzt ihr quasi die Vereinigte Bundesversammlung wäret und ihr müsst entscheiden. Ah, super. Hallo zusammen. Mit euch abstimmen, und zwar per Hand erheben. Zuerst frage ich nach Markus Ritz und dann nach Martin Fischer. Also, wer würde den Ritter wählen? Wer würde den Pfister wählen? Ah, liebe Grüße nach Zug, er ist quasi gewählt. He? Wie sieht es noch auf der Bühne aus? Auch bitte mit Hand erheben. Wer ist für den Ritter? Ah, du machst mit, finde ich voll. Wer ist für den Pfister in den anderen drei in diesem Fall?
Also ich die
nein, ich ganz halten mit.
Ja. Der Joker. Ein Mann mit Halbglatze und Brille, oder?
Ein Mann mit Halbglatze und Brille.
Okay. Also darf ich vielleicht meine Wahl noch kurz begründen?
Ja, klar.
Das dunkelt mir schon noch wichtig, oder? Ich meine, man hat es jetzt diese Woche gesehen, im Verteidigungsdepartement ist der Teufel los. Also die Probleme, die sind nicht erst die Wochen entstanden, die ziehen sich jetzt über Jahre weg. Und ich denke, es ist schon ein Rechtsrisiko, um jetzt eine Person an die Spitze von dem Departement zu wählen, wo einfach die Bundesverwaltung nicht kennt, wo das Parlament nicht kennt, wo die Mechanismen im Bundeshaus nicht kennt. Man wählt sie nicht direkt an die Spitze vom Verteidigungsdepartement, aber mit 90%iger oder 95%iger Wahrscheinlichkeit wird der neu gewählte Bundesrat das Departement übernehmen müssen. Und aus dem Grund würde halt ich im Moment für ein zu hohes Risiko, um jetzt einen Regierungsrat wie der Martin Pfister, der völlig von außen kommt, mit so einer schwierigen Aufgabe zu betrauen.
In dem Fall sind schon zwei Stimmen drin. Raffaella?
Ja, ich sehe es genau gleich, aber ich hätte jetzt das aus einer eher so nüchternen Politbeobachterperspektive erläutert und ich hätte nicht irgendwie eine Wahlempfehlung abgegeben. Aber ich sehe das natürlich genau auch so. Ich meine, das ist krass, was jetzt passiert ist diese Woche im VBS, also was alles rausgekommen ist. Und es wäre wirklich ein grosses Risiko, wenn jemand, der überhaupt nicht bekannt ist, wo es nicht klar ist, ob er sich gegenüber der Verwaltung durchsetzen kann, nachher in diese Position kommt.
Verändert das Chaos beim VBS das Rennen?
Ich glaube, der Markus Pfister sieht es ziemlich genau gleich wie Raphael. Der Markus Ritter sieht es ziemlich genau gleich wie der Kollege zu meiner Rechten und Kollegin zu meiner Linken. Er erzählt das nämlich jetzt auch allen so ein bisschen vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber dass es eigentlich noch mit ihm noch weitergeht, dort, hat man das Gefühl. Und er ist da auch recht gönnerhaft manchmal unterwegs, hat man das Gefühl, wenn er irgendwie an Martin Pfister noch ein paar Tipps gibt, wie er es vielleicht doch noch schafft. Und er hat heute gesagt in der NZZ, er würde also dann schon auch applaudieren, wenn der Martin Pfister gewählt werden würde. Aber er hoffe dann doch, dass sich Herr Pfister dann auch ein bisschen freuen und ein bisschen könnte freuen auf diesem Erfolg. Das habe ich recht speziell gefunden.
Also, weil wir jetzt so viel pro Markus Ritter gehört haben, will ich jetzt da so die andere Seite mal noch ein bisschen verteidigen. Also, was ich glaube, ist, dass man ja schon weiss, dass der Markus Ritter sehr viel Wert legt, zum eigenen Erfolg zu feiern. Und das hat man ja diese Woche auch gesehen, dass das nicht immer hilfreich ist, wenn alle Bundesräte nur darauf ab sind, eigene Erfolge zu feiern. Um jetzt nicht zu sagen, dass die These stimmt, dass das Leak aus dem Finanzdepartement gekommen ist. Es kann auch gut sein, dass es aus einem von der SVP-Departement gekommen ist oder von wo auch immer. Aber es ist sicher irgendein politischer Gedanke dahinter gewesen, um das VLB zu schwächen, um die Amherd nochmal zu schwächen.
Also hast du wahrscheinlich klar, das Leak mit den beiden Top-Kader, die können sein.
Genau, der Thomas Süssli, der Armeechef, der gekündigt hat, und der Christian Düsse, der Geheimdienstchef, der auch gekündigt hat. Und das ist ja diese Woche eben einen Tag zu früh rausgekommen, weil sobald es auf dieser bundesinternen Plattform aufgeschaltet war, ist es rausgegangen. Also etwa eine Stunde später ist es dann in der NZZ gestanden. Und eben, man hat schon gesehen, jetzt auch im Laufe dieser Woche, es hat so wirklich eine Art, ist immer ein bisschen schwierig zum Vokieren zu reden, wenn es ums VBS geht, aber es ist wirklich, also, wie sich die Mitte und die FDP duellieren im Moment in der Öffentlichkeit, und wie sich so über Ecken eben die Amherd und Kellersutter duellieren, das ist schon recht verrückt. Und jetzt zum Zurückkommen zu den beiden Kandidaten. Bei Markus Ritter kann man das natürlich schon auch erwarten, dass bei ihm auch das eine oder andere Spiel in die Richtung kommt oder kommen würde, wenn er gewählt wird, weil er ja das beim Bauernverband durchaus auch beherrscht hat. Also insofern nur jetzt sagen, wenn man will quasi Ruhe in das Departement bringen, ist der Markus Ritter der einzige. Weiß ich nicht, ob das stimmt, auch wenn ich einverstanden damit bin, dass es ein Rechtsrisiko ist, um jemanden zu wählen, wo Bern wirklich offenkundig nicht kennt, wo auch bei vielen Themen, die in Bundesbern diskutiert werden, noch nicht so drin ist und wo auch die Machtmechanismen nicht so kennt und sich dann vielleicht nicht so wehren kann.
Also du hast jetzt gesagt, Ruhe ins Departement bringen. Ich denke, es geht schon um mehr als um Ruhe ins Departement zu bringen. Oder es geht darum, dass man da mal wirklich die Missstände angeht. Also das Finanzchaos, wo sich jetzt mehrfach gezeigt hat, die Beschaffungsprojekte, wo teilweise außer Kontrolle geraten sind, und dann natürlich jetzt die ganzen Geschichten mit der Korruption bei Ruag. Also ich denke, da geht es um mehr als nur um Ruhe reinbringen, sondern man muss da wirklich Aufklärungsarbeit, Aufarbeitungsleistung erbringen. Und deine Frage, Philipp, war ja Beeinflussrennen. Ich finde das noch schwer zum Abschätzen. Aber ich denke, wenn jetzt die ganzen Querelen von dieser Woche einen Einfluss haben, dann spielt es effektiv ein bisschen zugunsten von Markus Ritter. Weil er ja nicht erst seit dieser Woche, sondern einfach von Anfang an die Strategie gefahren hat, um sich als künftigen Verteidigungsminister empfehlen. Oder? Also er hat schon auch ein bisschen über die grossen Linien so geredet und wo soll das Land hin und so. Aber er hat ganz gezielt die Strategie gefahren, dass er sich als künftiger VBS-Vorsteher empfiehlt. Das ist auch so ein bisschen das Asset, das er jetzt versucht, unter die Leute zu bringen, dass er eben durchsetzungsstark wäre. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es ihm ein bisschen hilft, auch wenn man es vermutlich nicht übertreiben darf. Also es wird einige geben, die schon, oder das ist ja ein bisschen das Spezielle jetzt an dieser Wahl. Ich glaube, es ist für viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier ist es nicht ein Entscheid für Pfister oder Ritter, sondern für oder gegen Ritter. Oder? Und ein Haufen werden sich da schon festgelegt haben. Und für die Unentschlossenen spielt es vielleicht ein bisschen zu seinen Gunsten.
Ja, und ich denke, angesichts von der sehr unsicheren internationalen Lage, angesichts auch davon, dass die Schweiz in Zukunft nicht mehr einfach wird können, sicherheitspolitisch Trittbrett fahren, wie sie es bisher gemacht hat, wird es jemanden brauchen, der sehr entschlossen, du hast den Begriff auch schon verwendet, ich sehe ihn auch als sehr entschlossene Persönlichkeit, jemanden, der sehr entschlossen wird dafür einstehen, dass die Schweiz wieder aufrüstet, jemanden, der das auch schafft, um Mehrheiten in dieser Hinsicht zu schaffen. Und bei der Viola Amherd hat es da immer ein rechtes Durcheinander gegeben, also vor allem auch kommunikativ. Sie hat recht Mühe gehabt, um sowohl gegenüber dem Parlament, den Sicherheitspolitikern, als auch im Bundesrat glaubhaft zu machen, warum sie für was überhaupt Geld braucht.
Also das Geld bekommt sie ja schon, sie wissen einfach nicht, was sie selber kaufen.
Genau. Also sie sagt ja doch, sie sagt ja, sie wissen es schon. Sie hat ja ganz dicke Stapel Papier, wo alle besagen, was sie eigentlich für Pläne haben. Es ist einfach das Parlament und der Bundesrat wägt das nicht.
Wenn wir jetzt am Anfang dem Rennen zurückblendet, haben wir das Gefühl gehabt, der Markus Ritter macht das sowieso. Wenn man jetzt euch zwei zugelassen hat, haben wir immer noch das Gefühl, er macht das sowieso. Ist nicht so, dass das Bundesratsrennen jetzt auch gezeigt hat, dass der Markus Ritter auch schon auf wahnsinnig viel Widerstand stößt, und zwar an ganz vielen verschiedenen Orten.
Aber das ist ja nicht neu. Also auf linker Seite zum Beispiel ist wie von Anfang an klar gewesen, wird das wahnsinnig schwer haben. Und ich finde das auch interessant, das merkt man auch mit ganz vielen Aussagen, die er macht. Er orientiert sich eher jetzt am bürgerlichen Lager, er will die Mehrheiten dort arbeiten und er sieht gar nicht drauf, er sieht es gar nicht darauf ab, dass er auf linker Seite irgendwie Stimmen macht. Also so nehme ich seine Aussagen bisher wahr. Und bei den Grünen, das ist ein Hoffnungsgeheimnis, da wird ihn eine Mehrheit bis vielleicht sogar geschlossen ihn nicht wählen. Sie haben bei mehreren Abstimmungskämpfen wirklich gekämpft gegen den Bauernverband, gegen den Markus Ritter auch persönlich. Da sind noch Animositäten da, also von dem her, dort wird es sicher schwierig, bis und mit GLP.
Aber überraschend war ja eigentlich, dass es in der Mitte durchaus auch Leute gibt, die sich recht skeptisch äußert gegenüber Markus Ritter und in der FDP vereinzelt auch, wo man das Gefühl hat, dass das Leute sind, die wirklich irgendwie mal gegen ihn angetreten sind in einem Geschäft im Parlament oder in einem Abstimmungskampf und wo wie sich so fest über die Methoden aufgeregt haben oder so, dass sie wirklich sagen, nein, ich wähle, wer auch immer sonst kommt. Also das ist ja das für oder Markus Ritter. Mhm. Und das habe ich schon überraschend gefunden. Man muss dann schauen, wie fest das allenfalls noch ein Fraktionszwang, in dem Sinn gibt es ja nicht bei einer geheimen Wahl, theoretisch. Aber letztes Mal hat es zum Beispiel Polemik gegeben, dass der Thierry Burkhard offenbar hinten durchgelaufen ist in der Reihe und ein bisschen geschaut hat, was seine Leute so gestimmt haben. Und
liebe Grüße zu Reto Herzog nach Basel, oder?
Und darum, also es gibt eine abgeschwächte, starke Fraktionsempfehlung, würde ich mal sagen, gibt es ja oft schon, auch wenn die Fraktionen sich gegen aussen oft nicht äussern, für welche Kandidaten sie sich werden aussprechen. Und darum finde ich es noch schwierig zum abschätzen. Ich glaube, es wird wirklich davon abhängen, erstens, wie viele Feinde sich der Markus Ritter wirklich in seiner eigenen Fraktion gemacht hat und zweitens, für wer sich die FDP entscheidet. Und ich glaube, da gibt es zwei Faktoren. Ich glaube, dass eine FDP-Bundesrätin sehr gerne einen anderen St. Galler hätte. Und zwar nicht nur aus Gründen vom Kanton, sondern auch so vom Charakter. Das könnte durchaus eine Rolle spielen. Und dann glaube ich aber schon auch, eben, dass so die Frage wird eine Rolle spielen, könnte dann die FDP der Mitte jemanden, der sein Gefühl hat, sei ein starker Bundesrat, der sich durchsetzen kann? Oder gönnt sie ihr das nicht? Oder was genau will sie eben in dem momentanen Duell, das da läuft zwischen diesen Parteien, was will sie erreichen mit dieser Wahl?
Ich sehe jetzt leider nicht, ob hier im Saal irgendein wahlberechtigtes Mitglied der Bundesversammlung sitzt. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe jetzt die kurz-konsultative Abstimmung hier schon auch noch interessant gefunden. Also das, zu deiner Frage. Oder also es zeigt offensichtlich, dass der Markus Ritter ein Sympathieproblem hat, dass er bei vielen Leuten eben nicht gut ankommt. Das ist ganz sicher eine Chance für den Martin Pfister. Seine Strategie ist wahrscheinlich stark darauf ausgelegt, keine Fehler zu machen und den Markus Ritter Fehler machen zu lassen. Und ich denke, bei diesen Bundesratswahlen werden die Hearings in den Fraktionen vielleicht ein bisschen stärkere Rolle spielen, als das bei anderen Bundesratswahlen der Fall war. Eben kurz zur Erläuterung, oder? Vor jeder Bundesratswahl gehen Kandidatinnen und Kandidaten so in alle Fraktionen rein, kommen dort ins Gespräch mit den Fraktionsmitgliedern, können sich vorstellen, werden ausgefragt zu ihren Standpunkten. Und jetzt gerade im Fall von Martin Pfister, den man nicht kennt in der Bundesversammlung oder nur die wenigsten werden ihn kennen, wird es noch wichtig sein, dass er dort Eben möglichst keinen Fehler macht, dass er sympathisch überkommt, dass die Leute auch den Eindruck gewinnen, mal der wäre, auch wenn er jetzt nicht viel Erfahrung hat, auf Bundesebene, der wäre welchen Weg im Stand, da der Karren zu reissen im VBS. Und für den Markus Ritter könnte es darum gehen, dass er den Schaden in Grenzen hält. Also, er ist sicher kompetent mit allen Wassergewässern und so, aber seine Art kommt bei den Leuten nicht gut an. Und da muss er schon versuchen, in diesen Hearings ein bisschen etwas von dem Eindruck zu korrigieren, den er jetzt in den letzten Wochen bei vielen hinterlassen hat.
Die grosse Frage ist ja auch, wer besser punktet mit den Mitbringseln in diesen Hearings. Weil letztes Mal hat ja der Beat Jans mit seinen Basel-Leckerli.
Der Leckerli-Kratte.
Hat er, ja, ja, hat er extrem punktet. Sich so sagen, ah, so kleine Sachen sind es nachher. Vielleicht nimmt noch irgendwie der Martin Fisch den Zucker Kirsch dort mit und dann sind sie alle irgendwie betrunken und können sich nicht mehr recht erinnern, was er gesagt hat oder so.
Ist der Martin in der falschen Partei, Jacqueline?
Nein, ich glaube es nicht. Du sprichst wahrscheinlich an, dass er jetzt doch in diesem Prozess sehr oft Positionen vertreten hat, die auch von der SVP stammen könnten. Raffaella hat es vorher schon gesagt, er ist angewiesen auf die Stimmen von rechts. Wenn man es ein bisschen durchrechnet, dann geht man davon aus, Markus Ritter wird wahrscheinlich fast alle SVP-Stimmen machen. Der Martin Pfister wahrscheinlich die Stimmen von SP bis und mit GLP oder von Grünen bis und mit GLP. Und die Mitte und die FDP, die ungefähr wird Zweiteil sein vielleicht. Also zumindest in diesem Szenario wird es dann relativ knapp werden. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe, dass man jetzt so über die Positionen redet, wo der Markus Pfister, Markus Ritter teilweise mit der SVP teilt. Also zum einen hat man jetzt plötzlich den Fokus halt auch auf Themen, wo sonst gehört man den Markus Ritter vor allem zu Landwirtschaftsthemen. Jetzt wird man von ihm plötzlich ganz vieles wissen, zu vielen Dossiers, die die Schweiz im Moment bewegen. Dort ist Migration ein grosses Thema. Und wenn man dort anschaut, wie er stimmt im Rat, dann sieht man schon, gerade bei diesen Fragen, dort stimmt er relativ viel mit der SVP. Also er gehört zu denen, die am meisten ausschert, und zwar in der Regel nach rechts ausschert. Trotzdem, deine Frage war, ist er in der falschen Partei? Und das glaube ich nicht, weil er doch in der Regel mit der Mitte stimmt. Und die Übereinstimmung mit der Mitte ist, wenn man das auswertet, deutlich grösser als die Übereinstimmung mit der SVP. Also wenn die Wotz kürzlich geschrieben hat, er wäre ein dritter SVP-Bundesrat, dann ist das zumindest gut zugespitzt, glaube ich.
Ja, ein dritter SVP-Bundesrat wäre er vielleicht insofern, als er aus dem bürgerlichen Milieu kommt, oder? Bürgerlich, konservativ, das macht es vielleicht ein bisschen aus. Aber unsere Redaktion hat eine Auswertung gemacht, die aufgezeigt hat, dass er in dieser laufenden Legislatur bei allen Abstimmungen, die stattgefunden haben im Parlament, glaube ich, so 93% oder so auf Parteilinie war, also mit der Mitte gestimmt hat. Und dann, wenn er abgewichen ist, hat er nie mit links gestimmt, aber irgendwie in 58% oder so mit der SVP und dann noch ein bisschen weniger mit der FDP. Also ist klar, ein bürgerliches Profil, ein innerhalb von seiner Partei eher Rechtsprofil, aber das hat ja Platz in einer breiten Partei wie in der Mitte.
Der Eindruck ist auch entstanden, einfach so, wie er sich positioniert hat in den letzten Wochen. Also der Ritter hat ja extrem viele Interviews gegeben ab dem Tag, als er seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Und eigentlich in jedem Interview hat er das Gefühl gehabt, er serviert so der SVP irgendetwas auf dem Silbertablett. Also einmal war es, ja, nicht zu nahe an die NATO. Dann das nächste Mal war es irgendwie, Migration, ja, Zuwanderung, müssen wir schon ein bisschen schauen, dass es nicht zu viel wird.
Bilaterale war es, oder?
Genau, bilaterale, also ein neues Vertragspaket mit der EU, Schutzklauseln, wissen wir noch nicht, wie gut die wirklich ist. Wir müssen schon sehr gut aufpassen, dass uns die EU da nicht irgendwie Katze im Sack verkauft.
Städte sind faul,
genau, also es ist wirklich, es ist auf der ganzen Linie immer etwas gewesen, was die Hand reiche nach rechts Richtung SVP. Und dann hat er noch zweimal, glaube ich, etwas gesagt, wo der SP gefallen hat, und zwar einmal etwas zu Steuererhöhungen, wo man bräuchte für die Sozialausgaben. Und dann hat er mal noch gesagt, ja, so ein bisschen generellen sozialen Ausgleich, für das will er dann schon auch einstehen als Bundesrat. Aber es ist einfach aufgefallen, wie fest er der SVP eigentlich hat welle gefallen, hat man den Eindruck gehabt. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir wirklich recht lange überlegt, warum macht er das jetzt? Weil er weiss eigentlich, dass er in der SVP recht breit kann, recht breit auf Stimmen zählen, weil dort viele Bauern sind und Bauern garantiert werden wählen. Und eben, weil er für einen Mitte-Bundesrat schon recht ein bürgerlicher, konservativer wäre. Und dann müsste er ja eigentlich versuchen, sich eine Mehrheit zu schaffen, außerhalb der SVP, um gewählt werden. Und er hat aber doch jetzt eben so viel gemacht, um auf die SVP zu gehen. Ich habe wirklich bis jetzt eigentlich keine Erklärung gefunden. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er wirklich am Anfang so etwas gefunden hat, jetzt tue ich mal quasi ins Blaue rausschiessen, jetzt tritt ich mal möglichst oft auf und sich das nicht so fest überlegt hat, obwohl man ihm immer zuschreibt, dass er ein grosser Strateg, wie fest dass seine Positionen dann auseinandergenommen werden, sondern einfach denkt, ich bin jetzt so, wie ich bin und so will ich gewählt werden, so kennen mich die Leute auch schon, ich verstehe mich jetzt nicht, aber ja, wie gut das am Schluss aufgeht, werden wir sehen.
Ich würde dieser These im Fall widersprechen. Das Einzige, was ich jetzt gehört habe von den Argumenten her, wo es wirklich voll zu der SVP geht, ist so die Rhetorik mit den faulen Städtern. Oder? Das kommt ja wirklich, das ist ja SVP-Rhetorik. Aber auch das hat er wieder so vor seinem, das hat er ja auch im Interview gemacht, so ein bisschen vor seinem bürgerlichen Hintergrund gesagt. Aber die anderen Beispiele, die du jetzt gesagt hast, Zuwanderung, ich glaube, mich zu erinnern, dass er irgendwie den Begriff Masshalten benutzt hat in diesem Zusammenhang. Also, das ist durchaus eine Mitte-Position, oder? Schutzklausel, wir müssen genau schauen, was in diesen Verträgen drin steht, nicht einfach unterschreiben und ja sagen, wenn wir es noch gar nicht genau wissen. Das ist nicht eine Abweichung von der Parteilinie.
Ist aber die Rechte haben schon recht gefeiert, als er gesagt hat, er hat einen Klumpen im Bauch wegen der Schutzklausel. Das haben sie super gefunden.
Er hat doch einen Klumpen im Bauch wegen der Abstimmung, wo droht, habe ich gemeint. Aber vielleicht hat er mehrere Klumpen, ich weiß es nicht so genau.
Also, aber nochmal schnell einfach zu meiner Position verteidigen. Also, es ist schon im Gegensatz zum Martin Pfister fällt auf, dass er sich nicht grundsätzlich mal positiv gegenüber einem neuen Vertrag mit der EU geäußert hat. Also, ja. Der Martin Pfister hat sehr klar gesagt,
das ist eine Differenz,
die Wirtschaft braucht das. Und der Markus Ritter hat gesagt, wir müssen jetzt schauen. Also, es ist schon eine klare
Differenz. Ja, es ist eine Differenz zwischen den beiden Kandidaten, aber zeigt halt auch die Breite der Mitte-Partei, oder? Weil es gibt verschiedene Kräfte in der Mitte, die kritisch sind gegenüber dem EU-Vertrag, der ja einfach irgendwie immer noch keinen Namen hat. Und dann gibt es solche, die eher positiv eingestellt sind. Die treten ja alle öffentlich in Erscheinung. Also die eine Seite ist eine Baselbieterin, Elisabeth Schneider-Schneider, die andere vielleicht eher der Parteipräsident Gerhard Pfister. Und beide sind der eine ein mehr auf dieser Seite, der andere auf dieser. Das sieht man jetzt natürlich nicht, wenn man uns nachher dann hört.
Ich würde Larissa zustimmen. Für mich ist das auch nicht richtig nachvollziehbar, wie gezielt er die SVP anspricht. Das habe ich auch ein bisschen gemeint mit den taktischen Fehlern, die er begangen hat. Und in diesem Zusammenhang finde ich ein Statement noch interessant, das man heute so lesen konnte vom FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Der Herr Wasserfallen steht innerhalb der FDP am rechten Rand, kann man glaube sagen. Also deckt wirklich so ein bisschen die äußere rechte Flanke ab. Also so eine Stimme müsste der Markus Ritter eigentlich im Sack haben. Und der hat sich hoch skeptisch geäußert gegenüber dem Ritter. Also man müsste sich schon fragen, ob es jetzt wirklich nochmal einen Landwirtschaftsvertreter in dem Bundesrat brauche. Und hat dann beim Regierungsrat Martin Pfister hervorgehoben, dass der eben aus dem finanzstarken Kanton Zug käme. Der Markus Ritter kann sich nicht einfach sicher sein mit einer dezidiert bürgerlichen oder rechtsbürgerlichen Rhetorik auch alle Stimmen von dort auf sicher zu haben, weil als Bauer steht er eben also ein bisschen im Rauch vom Subventionsjäger und es gibt namentlich in der FDP viele, die das nicht wollen. Insofern dünkt es mir, ich hätte noch vor ein paar Wochen hätte gesagt, ja, der hätte die Wahl im Sack. Inzwischen bin ich mir auch nicht mehr
so. Ja, du hast vor 10 Minuten.
Sogar nein. Du würdest wählen, wer wir wählen würden. Nicht, wer wir glauben, dass gewählt wird. Das ist ein Unterschied.
Ja. Aber gleich noch, du hast ja eigentlich gerade selber gesagt, warum es so ist. Also der Christian Wasserfallen ist sehr ein liberaler Politiker. Und es wird in der FDP sicher mehrere haben, die finden, das geht doch nicht. Eben der Subventionsjäger, hast du selber gesagt, der immer für die Landwirtschaft schaut, Protektion. Ist, das kollidiert ja, also das ist ja von dort her die Erklärung und das ist nicht so zu werden, als werden das im ganzen bürgerlichen Lager so. Ich glaube, mich erstaunt eben darum, seine Strategie, falls es dann auch wirklich eine Strategie ist, oder vielleicht sagt er einfach, er will glaubwürdig sein und seine Positionen vertreten. Aber mich erstaunt das nicht so, weil wenn er die SVP geschlossen hat, ein grosser Teil von der FDP, ein grosser Teil von seiner Fraktion, dann schafft er es, oder? Was nützen ihm ein paar einzelne linke Stimmen, die er vielleicht, wenn er irgendwo noch eine Konzession macht, trotzdem kann für sich gewinnen? Also ich denke, das ist eine Überlegung, die dahinter steckt.
Das Lager versucht er ja vor allem zu beruhigen, indem er sagt, er will eben ins VBS, wie wir es vorher schon gesagt haben, und vor allem er will dort bleiben. Ich glaube, die NZZ am Sonntag hat auf der Frontseite geschrieben, er will für immer im VBS bleiben, was sich noch ein lustiges Bild gefunden haben. Aber er betont das natürlich so, weil die grosse Angst von der Linken einerseits und von den Wirtschaftsliberalen andererseits ist ja, dass der Markus Ritter sich dann bei der erstbesten Gelegenheit ins Wirtschaftsdepartement abseilt, wenn das mal frei wird, und dort natürlich dann voll kann seine Bauernpolitik durchdrücken. Und er versucht jetzt alles, zum zu sagen, nein, ich würde das VBS, ich würde dort bleiben. Er hat ja noch nie ein Haus verlassen, das er nicht aufgeräumt hat. Das ist ein anderes schönes Zitat von ihm. Und ich habe das Gefühl, das versucht er im Moment gerade sehr fest zu betonen, dass er eben dort bleiben würde und so versucht, die Klientel oder den Teil von der Bundesversammlung dann so ein bisschen zu beruhigen.
Also du hast letztes Mal eine Flasche Wein verwettet. Jo. Ich würde jetzt eine Flasche Wein wetten, dass, wenn er gewählt wird, der Ritter, dann nachher wird er, wenn der Parmelin geht, ins WBF wechseln und wird sagen, ah, das Haus ist ja aufgeräumt im VBS, ich kann ja jetzt gehen.
Plötzlich alle Probleme gelöst. Aber übrigens, falls es noch nicht aufgefallen ist, unser Moderator hat also auch schon eine Wahlempfehlung abgegeben.
Was für
nicht im Politiker, in seiner Kolumne.
Auf das gehen wir jetzt so nicht weiter ein. Deine Frage ist sehr interessant gefunden, Larissa. Das ist ja geil, wenn Moderator ist, muss man wirklich nicht eingehen auf Sachen, die... Ich habe die Frage wirklich sehr interessant gefunden, warum macht er das? Wenn man ihm jetzt zuhört, in den diversen Interviews, haben wir das Gefühl, er ist so im dunkelroten Bereich. Er dreht wie am Rad. Er lädt raus. Er schäumt so vor sich an. Er kann sich wie nicht zurückhalten, oder? Woher kommt das?
Aber er findet Ruhe im Gebet.
Ja, also die Frage ist dann, wenn, oder? Keine Ahnung mehr. Also, weil er wirkt wirklich wie. Er kann wie nicht anders. Er muss also das alles rauslassen. Jetzt haben wir das Gefühl. Woher kommt das?
Ich glaube, das ist so ein bisschen sein Naturell. Das ist auch so ein bisschen sein Wettbewerbsmodus. Man weiss, dass er sehr ein Ehrgeiziger ist. Es erinnert mich manchmal so ein bisschen an so ein Bewerbungsverfahren, wo man dann alles noch versucht, so zu framen im Gespräch, dass es einem dann auch noch zu gut kommt. Und wenn das VBS noch schlechter zu Weg ist, dann ist das super, weil er wächst an Herausforderungen und so. Das haben wir sicher alle auch schon so Sätze gesagt in irgendwelchen Gesprächen. Und das
ich nicht.
Dir glaube ich sogar.
Nein, da du ja seine Chefin bist, musst du es ja wissen.
Genau. Ich glaube auch so die Aussagen, wo es darum gegangen ist, dass die Städter wenig arbeiten oder eher im Kontrast dazu 70, 80 Stunden pro Woche, oder wie viel sind es?
60 bis 80.
Und zum Doktor geht er erst, wenn er den Kopf unter dem Arm dreht und so. Ich glaube auch das ist Ausdruck eigentlich vor allem von diesem Wettbewerbsgedanken und von dieser Art, wie er funktioniert. Und das hat dann wieder so ein bisschen Rückkopplungseffekt darauf, wie man ihn politisch wahrnimmt, weil das natürlich Aussagen sind, die jetzt eher in einem bürgerlichen Lager wahrscheinlich auf Anklang stossen als mit den Links.
Komm, wir schwätzen mal über den anderen. Es ist interessant, wenn man sich nachher überlegt, wer den Markus Ritter wirklich wählen soll, kommt man dann am Schluss auf sehr wenige Leute. Und bei Martin Fisch ist es häufig so ähnlich wie jetzt bei unserem Publikum. Unsere Kollegin Charlotte Walser war kürzlich im Wallis gewesen, an der Delegiertenversammlung. Und ich habe jetzt hier einen kurzen Textausschnitt vorlesen aus einem Text, der gar noch nie erschienen ist. Also total aktuell. Da kommt irgendwann einmal. Und dann erzählt sie, wie sie dort mit Delegierten geschwätzt hat. Und dann heisst es quasi alle von den Delegierten, die Pfister würden wählen. Es geht um Identität. Sie identifizieren sich eher mit einem Wipfister. Er entspricht dem Bild, das sie von einem Bundesrat haben. Ruhig und besonnen. Viele verweisen beim Warum auf seine Antwort zur Frage nach der Motivation. Als Pfister über die großen Fragen sprach, über Verantwortung und Institutionen. Er habe etwas Staatsmännisches, sagen sie. Martin Pfister, ein kleiner Gerhard Pfister. liebe Grüße an Charlotte. Sie ist wirklich von Tisch zu Tisch gegangen. Also, und wer Charlotte kennt, der weiß, sie ist extrem gründlich und sie hat quasi mit jedem Delegierten drin fast geschwätzt. Warum kommt der Martin Pfister offenbar so besser an und warum schwätzen wir so wenig über das?
Ich glaube, das, was ja beschrieben ist in dem Text, oder, dass er so dem idealtypischen Mitte-Kandidat entspricht, also so, wie sich Mitte eigentlich als Partei gern gibt, konsensorientiert, staatsmännisch, überlegt, besonnen. All das strahlt er eigentlich so ein bisschen aus.
Ein bisschen langweilig so.
Ja, auch langweilig durchaus. Ich habe jetzt versucht, die positive Adjektive zu finden, aber... ja, und ich glaube schon, dass das von außen gesehen, wenn man jetzt die beiden Kandidaten nicht so gut kennt, und ich meine, die Basis von der Mitte kennt jetzt auch nicht jeder den Markus Ritter so gut, die kennen jetzt ein bisschen von den Auftritt für den Bauernverband, aber er tritt ja häufiger für den Bauernverband auf als für seine eigene Partei. Und darum glaube ich schon, dass das wahrscheinlich den Ausschlag gibt, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt, Pfister ist ein Regierungsrat aus einem Geberkanton. Man redet ja übrigens fast nicht mehr über Kantone, interessanterweise. Das ist ja eigentlich auch mal am Anfang etwas gewesen, wo der Martin Pfister noch versucht hat, so ein bisschen zu lancieren. Ja, er sei aus dem Kanton Zug, schon lange kein Bundesrat mehr. Eben Geberkanton, finanzstark und so weiter. Ja, ich habe das Gefühl, das entspricht einfach dem Idealtypus von einem Mitte-Bundesrat vielleicht mehr als der Ritter dem entspricht.
Also ich glaube, der Idealtypus von einem Mitte-Bundesrat ist der Kurt Furgler, der bewundern alle, oder? Das war mal so eine Überfigur, die rhetorisch extrem beschlagen war und auch den Ruf hatte als starker Mann innerhalb der Regierung. Insofern bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der Martin Pfister wirklich dem Idealtypus selber entspricht. Aber ich denke, er ist halt auch eine Projektionsfläche. Oder? Man weiss nicht viel über ihn. Er bleibt auch in seinen Interview-Aussagen, wenn man ihn so versucht, auf politische Position oder in eine Richtung festzunageln, bleibt er extrem vage, sagt, ja, da müsst ihr sich dann schon noch einlesen und da müsst ihr dann schon noch schauen und so. Das heisst, der Ritter ist geframed, oder? Für viele negativ geframed, das ist der Pfister überhaupt nicht. Und ja, wie gesagt, ein Teil von dieser Sympathie, die ihm jetzt so entgegenschwappt, ist wahrscheinlich auch, weil er für viele eine Projektionsfläche ist.
Nützt ihm aber auch nicht so wahnsinnig viel, muss man vielleicht auch noch sagen, der Vollständigkeit halber, wenn die Delegierten ihn super finden, das sind dann nicht die, die am Schluss wählen, sondern das ist die Bundesversammlung. Der Markus Ritter ist dort in dieser Fraktion, hat zwar viel hässig gemacht, wie Larissa vorher schon skizziert hat, hat aber sicher auch bei vielen noch irgendeinen Gefallen offen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele von diesen Parlamentariern sich dann zweimal überlegen, wo habe ich dann vielleicht den privilegierten Zugang zum Bundesratszimmer, wenn ich mal etwas brauche? Und dort lautet die Antwort dann wahrscheinlich Markus Ritter. Und vielleicht noch schnell, weil du hast vorher, glaube ich, hast du noch als langweilig bezeichnet?
Absolut,
ja. Gell, so war es. Ich habe da extra, jetzt hat es gleich noch etwas gebracht, dass ich mir da die Kärtchen mitgenommen habe. Ich habe mir nämlich etwas rausgeschrieben. Und zwar hat die Aargauer Zeitung ihn gefragt im Interview, der Martin Pfister, ob er auch eine ausgefallene Seite hat, die noch niemand kennt. Und die Antwort hat mir gut gefallen. Er sei Mitglied in einer Fasnachtsklein-Formation und er spiele ja den Pfarrer Fasnacht am Posaune. Also einfach, dass man das auch noch gehört.
Wir haben das im Fall auch gefragt und dort war die Antwort noch, gewesen,
hätte er noch keine gehabt,
dass er auch noch einen Bürgerort im Kanton St. Gallen hat.
Ja, stimmt.
Stimmt.
Aber das ist natürlich jetzt, ausgefallen.
Jetzt ganz im Ernst, dass er eine Lernkurve anlegt. Also, es ist, nein, ich meine es jetzt gar nicht so despektierlich, wie es vielleicht getönt hat. Auch das, was du vorher angesprochen hast, dass er beim ersten Interview oft gesagt hat, bei Fragen nach Klimaschutz und so, er muss jetzt da Joker ziehen, er könnte noch nichts sagen. Dort hat er dann ein bisschen später gesagt, ja, das sei vielleicht nicht so geschickt gewesen. Das ist ja eigentlich auch noch wohltuend, dass es Politiker gibt, die auch mal sagen, Ich weiß es nicht, ich kann nichts sagen, aber ein bisschen speziell kommt es einem dann schon über. Und man hat aber jetzt schon das Gefühl, wenn man die neueren Auftritte anschaut, dass er da eben eine Lernkurve angelegt hat, dass er sich auch eingelesen hat in die Dossier, dass dort etwas passiert ist, also ein bisschen beim Auftritt in den Medien. Er wirkt immer noch sehr gemächlich, wenn man ihn jetzt vergleicht mit dem Markus Ritter. Das ist ja noch lustig. Das ist
schon schnell möglich.
Ja.
Duracell-Männchen.
Genau, also Markus Ritter, sein Motto ist ja glaubt, der schnell frisst der langsam. Und wenn das stimmen würde, dann wäre es nicht so gut für den anderen. Aber ich glaube, der Martin Pfister, der strahlt die Gemächlichkeit aus von Anfang an, wo es darum ging, dass er sich das erste Mal den Medien präsentiert, nachdem er gesagt hat, er will kandidieren. Das ist ein paar Tage gegangen und dann hat sich das so ein bisschen in diesem Tempo weitergezogen. Aber,
Du lobst jetzt dafür, dass es sich ein bisschen ein Thema eingelesen hat, aber sorry, das gehört schon ein bisschen dazu, nicht?
Ja, jetzt etwas anderes kann ich schlecht sagen. Nein, es ist einfach, der Kontrast könnte fast nicht grösser sein. Oder der eine, der sich um Kopf und Kragen redet, und der andere, der lieber vielleicht einmal zu viel als einmal zu wenig sagt. Das muss man jetzt noch genau anschauen. Er hat ja auch etwas recht Schweizerisches. Ja.
Vielleicht auch ein bisschen demütiger, oder? Und ich denke, das ist etwas, wo halt in der Schweiz und jetzt gerade eben so in einer staatstragenden Partei, wie ihr vorher schon gesagt habt, halt sehr gut ankommt. Demut vor dem Amt und vielleicht ein bisschen weniger Grossspurigkeit. Da sind wir uns in der Schweiz ja nicht so dran gewöhnt, wenn jemand so grossspurig auftritt. Ich habe es interessant gefunden, was du jetzt gesagt hast, Philipp, wie gut er in der Martin Pfister, wie gut er in der Basis ankommt. Weil er steht ja eigentlich so von seinem soziodemografischen Profil her, politisch kann ich es im Fall zu wenig sagen, weil wir wissen schlicht nicht so viel, für was er ganz genau steht.
Es gibt nicht einmal ein Smart Spider
von ihm. Genau. Aber jetzt rein so von seinem Profil her, sonst, von der Herkunft und so, steht er natürlich eher für die neue Mitte. Also nicht für die konservative CVP, wo ganz klar der Markus Ritter dafür steht. Bei ihm hat man auch immer das Gefühl, er muss sich immer noch konzentrieren, dass er nicht CVP, sondern Mitte sagt. Also bei ihm, er kommt halt wirklich aus dem Typus, ländlich, landwirtschaftlich prägt, und die neue Mitte, die will ja urban, also in der Stadt und in den Agglomerationen stärker werden, und er ist natürlich eher ein Vertreter von dieser Seite von der Partei.
Ich habe auch das Gefühl, er versucht das relativ stark in die Waagschale zu werfen. Er ist auch, wie der Markus Ritter auch, ist er beraten, hat er eine PR-Beraterin, die ihn ein bisschen unterstützt, und ich bilde mir schon ein, dass man da relativ stark versucht, jetzt so ein bisschen das Weltoffenere, das Wirtschaftsliberalere, das Urbanere ein bisschen zu betonen. Dass er jetzt auch ein paar Mal gesagt hat, dass er privat in einer Patchwork-Familie lebt. Das ist ja für Bundesratsverhältnisse gleich auch schon fast revolutionär. Also ich habe das Gefühl, wenn man eine Unterscheidung sucht zwischen den beiden inhaltlich, dann ist es ein bisschen auf dieser Dimension, und das versucht jetzt der Martin Pfister auch sanft so ein bisschen zu forcieren.
Und eben nicht nur gesellschaftsliberal, glaube ich, sondern eben auch wirtschaftsliberal. Ich glaube, das ist die zweite wichtige Unterscheidung. Also er hat mal gesagt, die Schuldenbremse darf man dann auf keinen Fall jemals anlangen. Das ist natürlich dann bei der FDP wahrscheinlich gut angekommen. Also ich glaube, das versucht er schon auch eben seine Herkunft aus einem finanzstarken Kanton, das versucht er auch zu spielen, im Gegensatz eben zu dem Subventionsjäger Markus Ritter. Ich glaube, das ist auch noch ein Faktor. Und was ich aber glaube, ist, es wird schon wichtig sein, die Hearings, dass er eben dann nicht mehr den Joker zieht, sondern dass er effektiv zu allen Themen eine klare Position hat. Weil wenn er dort für die Leute nicht greifbar ist, dann kommt genau das ins Spiel, dass man sagt, ja, mit dem Ritter habe ich schon zusammengearbeitet, das hat funktioniert, der Deal hat gehalten. Bei dem Pfister weiss ich nicht so recht, geht das oder geht es nicht. Der Ritter hat noch angeboten, dass immer sämtliche Mitarbeitenden und natürlich auch sämtliche Parlamentarier jederzeit anrufen können. Ich weiss nicht, wie das geht. Wenn ihm die ganze Armee anruft, dann muss er eine Hotline einrichten.
Er hat übrigens auch gesagt, dass er seine Atelnummer nicht will ändern. Das heisst, dann Bürgerinnen und Bürger jederzeit anrufen können, auch wenn er Bundesrat ist.
Okay. Ja, er wird sich ohrheiss telefonieren, wenn er dann im Bundesrat sein sollte. Aber ich glaube, mehr eben zum gegen das ankommen, ist es einfach zentral für den Pfister, dass er wenigstens in diesen Hearings dann zu allen Fragen eine klare Position kann.
Ja, dank all diesen Interviews weiss er ja jetzt auch, was für Fragen denn gestellt werden in den Hearings. Also er kann sich jetzt vorbereiten.
Es ist ein bisschen brutal, wie gross der Rückstand auch ist jetzt im Bundeshaus selber. Jetzt auch noch mal so eine kleine Anekdote erzählt, auch von der Charlotte. Diese Woche hat er der Pfister ein Zimmer gemietet im Bundeshaus und wollte dort so Treffen abhalten mit Parlamentariern. Und dann ist der Charlotte vorbeigegangen und hat gesehen, all die Treffen waren alle per Zoom. Jetzt hockt der arme Herr Pfister in so einem Bundeshauszimmer.
Ich habe gemeint, er sei dort reingegangen und Magdalena Martullo-Blocher sei schon da gewesen.
Man muss einfach wahnsinnig viel aufholen. Das ist nicht ganz einfach. Eben, über die Hearings haben wir schon geschwätzt, sie sind recht wichtig. Eine wichtige Frage geht der Markus Ritter zum Bauern-Hearing. Das hat sich in den letzten paar Wahlen als sehr entscheidend erwiesen. Das war ein Witzli, er wird nicht mehr so gehen dort. Bist du wahrscheinlich schon.
Er hat ja selber schon die Einladung geschrieben, glaube ich, für das Hearing.
Die ist schon draussen, ja. Die ist schon
draussen. Also mit seiner Unterschrift.
Weil das hat mir natürlich immer auch sehr gefallen, dass er bei den letzten beiden Bundesratswahlen so das Narrativ können bestimmen konnte.
Aber findet das wirklich immer noch statt? Also ich meine, das ist ja eine Farce.
Ja, aber es wäre unfair, wenn es die Pfisten nicht dürfte.
Ja gut, reden. Aber also man weiss jetzt, also wenn jetzt der Bauernverband nicht mehr den Markus Ritter wählt, also dann hat er ein grösseres
Problem. Dann hat er ein grösseres Problem. Ja, aber, also gut, das fragen wir noch nach, ob das jetzt noch stattfindet. Ich glaube, es findet noch statt.
Das habe ich übrigens noch interessant gefunden, so zu der Funktionsweise der Hearings. Dort hat man nachher beim Beat Jans auch noch können lesen, dass er briefed wurde von seinen Beratern, dass er doch eben bei den Linken eher soll von Pestiziden reden und bei den Rechten eher von Pflanzen. Schutzmittel und so. Also, wenn wir vorher darüber geredet haben, wie das alles funktioniert.
Subventionen oder Direktzahlungen.
Genau. Und man sollte vielleicht nicht wie der Jon Pult ungefragt sagen, seine Partnerin sei Veganerin. Das ist bei Markus Ritter dann eben sehr schlecht
angekommen. Ganz schlecht ist das angekommen. Einfach schnell, dass man die Möglichkeit ausgeschlossen hat. Die gehen auch mit mir einig, dass es einer von denen zwei wird. Irgendetwas Wildes passiert nicht in zwei Wochen.
Ja, ich fürchte, die Leute werden nicht meinem Ratschlag folgen. Ich habe mal in einem Kommentar vor ein paar Wochen den Grünliberalen zu einer Kampfkandidatur geraten.
Mit grossem Erfolg.
Nein, das wird nicht passieren. Insofern denke ich, kann man die Frage bejahen.
Der Daniel Ljosic hat auch noch ein paar Ideen gehabt, wer noch könnte, oder?
Also ich kann mir noch vorstellen, dass es in den ersten zwei Wahlgängen ein bisschen Spiele gibt. Vielleicht auch von der Linken so. Dass man findet, nachdem jetzt zweimal das SP-Ticket nicht unterstützt worden ist von etwa mindestens 50 Leuten in der Vereinigten Bundesversammlung, dass man da einmal ein bisschen Spiele treiben und irgendjemand wählt. Vielleicht den Gerhard Pfister, vielleicht nochmal ganz jemand anders, vielleicht jemand von der GLP tatsächlich. Aber ja, das wird sich dann nach den ersten zwei Wahlgängen, dann, wenn es nachher im dritten darauf ankommt, weil die Person mit den wenigsten Stimmen rausgeht, dann wird sich das klären und dann wird es einer von den beide vom Ticket werden, das glaube ich
auch. Ich glaube tatsächlich, dass das Szenario bestanden hätte, dass der Gerhard Pfister, also der andere Pfister, sehr viele Stimmen bekommen hätte, wenn er nicht so kategorisch im Vorfeld ausgeschlossen hätte, dass wenn er gewählt werden würde, tatsächlich vorgehen, hinstehen und sagen, ich nehme die Wahl nicht an. Das hätte ich dann zwar gerne zuerst noch gesehen, aber durch das, dass er das so kategorisch ausgeschlossen hat, ist das Szenario nicht so da. Und die anderen ja auch, also alle, die eigentlich als Top-Kandidaturen gegolten haben, die haben ja abgesagt. Und dann ist wie so ein bisschen die Frage von, was ist denn die Alternative?
Mhm. Habt ihr euch auch überlegt, wie froh dass die gewesen sind, jetzt, wo das ganze VBS-Puff noch gebrochen ist, dass die abgesagt haben? Es ist ja schon letztes Mal ist das VBS oder schon dort, was abgesagt haben, hat man gesagt, wahrscheinlich wollen die nicht in das VBS. Aber jetzt, wo man so das ganze Ausmaß oder das vorläufige ganze Ausmaß von dem Desaster kennt, haben wahrscheinlich ein paar gedacht, zum Glück kann ich mich da nicht hinreissen lassen.
Raphael, du hast die Leute erwähnt, die nicht kandidieren wollen. Ich würde gerne kurz einen gesellschaftspolitischen Block einbauen. Ich habe mich kürzlich über das Live-Politbüro unterhalten und dann ist die Frage aufgekommen in dieser Runde, wäre es nicht die Möglichkeit, wenn man sieht, dass das Amt so belastend ist für junge Familien, Mütter und Väter, dass man einfach das Jobsharing macht beim Bundesrat.
Also wie stellst du dir das vor? Von Montag bis Mittwoch ist der Markus Ritter zuständig und von Donnerstag bis Samstag irgendwie der Martin Pfister? Oder?
Es gibt durchaus Firmen, die Co-Leitungen haben, wo man sich einfach abspricht und dann der eine und die andere an die Sitzung geht.
Ich glaube einfach, dass das in diesem Amt wirklich nicht möglich ist. Also da gibt es so viele Unwägbarkeiten, es passiert so viel. Präsenz ist extrem wichtig und ich glaube, in so Top-Positionen, sei es jetzt in der Politik oder sei es auch in der Privatwirtschaft, ist das realistischerweise einfach wirklich sehr schwierig.
Es gibt andere Ideen, oder? Also Jobsharing, das sehe ich auch nicht. Oder? Aber etwas, was ja immer wieder diskutiert wird, ist, ob man den Bundesrat müsste ausbauen, also erweitern von 7 auf 9 Mitgliedern. Also in dieser Stadt, wo wir jetzt gerade sind, da besteht die Regierung aus 9 Mitgliedern. Das ist so ein bisschen das Lieblingsthema der staatspolitischen Kommissionen im Parlament. Also ich bin insgesamt 17 Jahre im Bundeshaus als Journalist und so gefühlt alle 2 Jahre ist...
Es ist im Fall jetzt wieder ein Vorstoß.
Eben, es kommen ständig.
Der letzte ist 2022, also sind irgendwie 2,5 Jahre.
Genau, also die Parlamentskommission hat ein bisschen Narr gefressen an dieser Idee. Es wird dann immer abgelehnt im Plenum. aber das ist zum Beispiel so eine Überlegung, wo man sich macht, oder? Dass man die Mitgliederzahl aufstockt.
Und ich finde das sehr eine gute Idee, weil ich finde, das würde das Problem lösen, also die Pattsituation, die jetzt schon sehr lange besteht, mit den grünen Kräften, also die Grünen und die Grünliberalen, die im Bundesrat wollen und zusammen eigentlich auch substanzielle Wähleranteile erreichen. Und durch das, dass es so wie, also sie bezeichnen es nämlich als Machtkartell von der Bundesratsparteien, ist es einfach extrem schwierig, um dort reinzukommen. Und mit 9 hat man wie ein bisschen mehr Optionen.
Schon ein bisschen ein Machtkartell, nicht? Du musst nicht Anführungszeichen machen.
Ich habe nur gesagt, wie sie es bezeichnen. Ich habe beschrieben.
Jacqueline Arissa, Jobsharing, auch keine Möglichkeit für euch?
Ich glaube, es wäre einfach aufgrund von der Wahl noch schwierig. Also treten dann die als
Ticket
an. Klar. Kandidaten, ja, klar. Ticket. Und wenn dann einer will zurücktreten, was ist denn mit dem anderen?
Nein, das geht nur zusammen.
Okay. Also dann müssen beide dann gehen, okay.
Ja,
also,
ja, so schwierig ist es das nicht, oder? Also heute ist es so, dass niemand weiß, wenn jemand will zurücktreten. Also ob dann ein oder zwei ist, die das gleichzeitig nicht sagen, spielt wie nicht so eine Rolle.
Gut, und man muss sagen, bei den Parteien ist es tatsächlich auch so, dass teilweise schon Tickets sozusagen antreten für ein Co-Präsidium.
Genau.
Ich finde tatsächlich, es ist jetzt ein bisschen langweilig, wenn man da vielleicht tut Jacqueline nachher noch widersprechen, aber ich finde tatsächlich auch die Idee von der Aufteilung auf mehr Departement interessanter als ein Jobsharing im Bundesrat. Ich meine, die schieben die Verantwortung jetzt schon die ganze Zeit ab und es müsste schon ein sehr eingespieltes Duo sein, dass es dann nicht nur innerhalb von dem Team zu irgendwelchen Verantwortungs- und Schuldzuweisungen kommt.
Ich finde auch, du hast jetzt gerade ein bisschen viel Mitleid mit diesen Bundesrätinnen und Bundesräten. Also die verdienen 450'000 Franken im Jahr. Und es ist jetzt auch noch keiner mit einem Burnout aus dem Amt geschieden.
Das stimmt nicht. Didier Burkhalter, der langweiligste Bundesrat aller Zeiten, ist mit einem Burnout gegangen.
Jetzt eigentlich irgendein Politbüro, wo
der familiäre Gründe.
Ja gut, wenn der ein Burnout. Jacqueline. Jobsharing.
Muss ich da die gesellschaftsliberale Flagge hochhalten? Mache ich natürlich gern. Geht schnell überlegen, sonst hätte ich das Gleiche gesagt wie ihr. Nein, ich glaube, man unterschätzt manchmal ein bisschen, wie sich so Organisationen auch wandeln können. Also jetzt auf Stufe Generalsekretariat hat man auch lange das Gefühl gehabt, das geht gar nicht. Der Beat Jans macht das jetzt, hat so eine Co-Leitung. Wie erfolgreich sind dahingestellt, aber die arbeiten und funktionieren. Und also ich glaube, manchmal muss man auch einfach ein gross denken. Es ist schon in anderen Positionen, hat man sich...
Du redest über die Schweiz, Jacqueline. Gross denken ist jetzt nicht so...
Also eigentlich muss man sagen, wir haben ja schon ein Jobsharing, oder? Also die Stelle vom Regierungschef, die wird bei uns in der Schweiz geshared auf 7 Mitglieder. In den meisten anderen Ländern der Welt ist das eine einzige Person, oder? Die dann halt natürlich entsprechend delegieren muss. Aber so gesehen ist das eigentlich schon sehr modern, was da 1848 für ein Modell geschaffen worden ist.
Aber die haben meistens mehr Minister und Staatssekretäre. Also eigentlich die 7 sind dann eben doch nicht so viel. Also wenn man sich das in anderen Ländern anschaut, dann hat es dort dann viel mehr Ministerinnen und Minister, was ja dann wieder ein erweitertes Jobsharing wäre, wenn man so will.
Und das sieht man ja auch in der Privatwirtschaft. Es werden ja wahnsinnig viele neue Funktionen geschaffen, irgendwelche Head-Offs und irgendwelche Manager von irgendwas. Also dort findet auch im Kader eine rechte Diversifizierung von den Kompetenzen auch statt.
Und auch mal von den Titeln.
Von den Titeln auch, genau. Mit Vorliebe immer auf Englisch, oder? Und im Bundesrat ist das jetzt eigentlich immer gleich geblieben. Aber die Welt bewegt sich sehr schnell und die Herausforderungen, also das Tempo wird viel höher in der Politik und die Herausforderungen werden durch die Globalisierung einfach viel grösser und gleichzeitig haben wir noch genau die gleiche Struktur wie auch noch dazumal.
Ah, schau, jetzt kommst du langsam auf einen ganz neuen Weg. Ich habe einfach das Gefühl, wenn man sich so neu...
Nein, das habe ich schon lange, ich habe das wie schon fast vorgeschrieben dann für
Wenn man sich jetzt unseren Bundesrat anschaut, wie männlich der ist, wie alt der ist, wie wenig divers der ist, dann wäre einfach ganz anders ausgesehen, wenn es andere Möglichkeiten gibt, bin ich überzeugt. Gut. Mit dem dritten Schritt zurück. Musst du nicht den Kopf schütteln?
Nein, ich habe das Publikum geschaut. Gut, aber mit dem ich habe gedacht, vielleicht merkt das Publikum manchmal subtil, dass der Moderator eben dann auch sagt, wie er es findet. So.
Aber mit dem tust du jetzt auch wieder ein bisschen das Vorurteil nähern. Also die Jungen und die Frauen wollen nicht viel eine grosse Arbeitsbelastung auf sich nehmen, oder?
Nein.
Also ich meine, es ist ja nicht so, dass sich nie ein Junge beworben hat. Es ist einfach so, dass das Parlament ihn nicht wählt. Also ich meine, der John Pult war auch relativ jung.
Ja, aber wenn man jetzt den aktuellen Wahlkampf nimmt, hat er ganz viel abgesagt, genau mit dem Hinweis. Ob das wahr ist oder nicht, weiss ich nicht. Aber der Prägi hat so abgesagt und Gandinas auch. Die wollen zu ihren Kindern schauen, sie wollen ihre Kinder aufwachsen. Der Ritter sagt umgekehrt, seine Kinder sind jetzt draußen, die müssen jetzt im Hof arbeiten, so richtig. Und er hat jetzt Zeit zum Bundesrat sein. Also es war schon immer ein Thema gewesen.
Ja, aber es hat Evi Allemann gegeben, die sich mit ihren zwei Kindern beworben hat als Bundesrätin. Die ist nicht gewählt worden. Also es ist schon nicht nur immer der Mangel an Kandidatinnen oder Kandidaten mit diesen Profilen, sondern einfach auch, dass sie nicht gewählt werden von der Vereinigten Bundesversammlung. Also ich finde es dann auch ein bisschen einfach, wenn man sagt, ja, die wollen ja nicht oder sie können sich nicht vorstellen mit Kindern. Also es gibt Leute, die sich das vorstellen können. Ja.
Aber zu wenig. Auf das ich als letztes Wort hatte.
Schon wieder das Privileg vom Moderator.
Wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten und überlegen, so ein bisschen aus einer Distanz, spielt es überhaupt eine Rolle, ob der Pfister oder der Ritter gewählt wird in zwei Wochen?
Ja, also, ich denke, für die grossen politischen Entwicklungen ist noch schwierig zu sagen. Eben beim Pfister weiss man nicht genau, wo der steht. So nach dem, was er bis jetzt preisgeht, politisch, ist jetzt der nicht auf einem anderen Planeten als der Ritter. Oder? Also die mögen sich punktuell und in Nuancen ein bisschen unterscheiden. Es ist gut möglich, dass der Pfister vielleicht ein bisschen öfter auch mal wird mit den Linken im Bundesrat stimmen, als es der Ritter wird, wobei man sagen muss, wir haben ja schon zwei SVP, zwei FDP Vertretungen im Bundesrat, die im Moment relativ eng miteinander stimmen. Das heisst, wer denn da in der allfälligen Dreierminderheit damals wäre, wäre gerne das so entscheidend. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es departementsintern den grösseren Impact hätte, oder? Um wieder ein bisschen den Bogen zurück zum Anfang zu schlagen. Also, innerhalb des VBS da wird einiges nötig sein von Führungsebene her. Dort gehe ich davon aus, dort macht es schon einen Unterschied, ob ein Regierungsrat von außen kommt oder ein erfahrener Nationalrat wie der Markus Ritter. Also, muss ja noch etwas anderes sehen.
Gleichzeitig muss man sagen, dass der Pfister viel mehr Erfahrung in der Armee hat.
Ja, das wollte ich sagen. Also, es gibt ja auch das umgekehrte Asset. Oder? Also der Pfister ist, glaube ich, Oberst oder? Vom Dienstgrad her. Der Markus Ritter nur gefreut, auch wenn er sagt, dass er immer sehr schnell am Geschütz war. aber das ist ja wieder das Umgekehrte. Aber das würde sicher auch einen Unterschied machen, weil quasi so der Martin Pfister mit dem Soziotop da von den Generalstabsoffizieren ein bisschen vertraut.
Können wir eigentlich nochmal machen? Ganz kurz, ich lasse zu dem Schützenpanzer. Wenn alle von seinen Kollegen den Vorschlag bekommen haben, aber er nicht, aber er sei der Schnellste gewesen, was stimmt da nicht?
Das ist ja wieder aufgebrochen, jetzt, wo seine Söhne in die Armee haben dürfen. Oder? Hat er ein paar Mal gerade ein Mail geschrieben, so können wir dieser Armee auch so nicht mehr helfen. Ich glaube, das sagt auch recht viel über die Methode Ritter aus, oder?
Sorry, Klammer zu.
Also jetzt haben wir über die Mechanik, über die anderen Departemente geredet, über die Art vom Führungsstil, aber ich glaube, schon auch inhaltlich für die Ausrichtung vom VBS würde es einen rechten Unterschied machen, oder? Wir sind im Moment in einer Situation, wo so die transatlantische Allianz aufbricht, also wo die USA findet, sie wollen Europa nicht mehr einfach quasi unterstützen oder das Militär querfinanzieren in Europa. Und das heisst, die Schweiz muss sich schon überlegen, wie kooperiert sie, mit wem kooperiert sie, wie nahe will sie an Europa herangehen. Es gibt dort so die strukturierte Zusammenarbeit von Europa, die noch recht am Anfang ist. PESCO heisst die im Militärbereich. Aber dort hat zum Beispiel die Amherd wollen näher herangehen. Sie wollen näher an die NATO, enger kooperieren, mehr international zusammenarbeiten. Und ich glaube, der Pfister würde die Linie fortführen, vielleicht nicht genau gleich, aber er würde die Richtung weitergehen, er würde das auch im Bundesrat beliebt machen und ich glaube, der Ritter würde mehr quasi wieder auf Kernarmee, auf die Verteidigungsfähigkeit, vielleicht auch so ein bisschen auf das Ideal von der wehrhaften Igelschweiz, wo die anderen alle gar nicht braucht, weil sie kann sich ganz allein verteidigen. Also ich glaube, das wäre schon ein Unterschied und ich glaube auch, das wäre dann auch relativ eine richtungsweise klar entscheidet, dass dann der Bundesrat nicht allein oder der Verteidigungsminister nicht allein, sondern der Gesamtbundesrat entscheidet auch mit über so Positionierungen, wenn man sich zum Beispiel auch eben in den Neutralitätsfragen positioniert und so weiter. Ich glaube, für das VBS wäre es schon noch ein Unterschied, je nachdem, wer von den beiden gewählt wird.
Ich glaube, es wäre ein grosser Unterschied. Der Ritter bezeichnet sich selber als durchsetzungsstark und ich glaube, niemand würde daran zweifeln, dass er das auch wirklich ist. Und ich denke, wenn er etwas im Kopf hat, den Plan, was er will, jetzt eben wegen der Schweizer Landesverteidigung, dann wird er den auch durchziehen im Bundesrat. Also man hat ja jetzt sehr eindrücklich gesehen, dass Viola Amherd wirklich aufgelaufen ist, noch und nöcher, dass sich sogar wirklich ein offener Konflikt mit der Karin Keller-Sutter ergeben hat. Egal wer gewählt wird, das wird ein bisschen Befriedigung geben im Bundesrat von dem her. Aber er wird das, was er will, und was auch immer denn das ist, das würde er ziemlich sicher durchbringen. Durch seine Art, wie er kann lobbyieren, er weiss, wenn er mit wem muss reden. Er ist hartnäckig an der Grenze zur Penetranz. Das hat man ja so ein bisschen lesen können. Eben, du hast es vorher gesagt, Jacqueline, mit dem Mail, den er an Guy Parmelin geschickt hat, weil sein älter Sohn für untauglich erklärt worden ist, dass er Mail verschickt, ganz viel, morgen früh, eben 70, 80 Stunden, morgen früh, abends spät. Das ist bekannt. Und ich glaube, mit dieser Methode dürfte es ihm auch gelingen, um wirklich Sachen durchzubringen, die er will. Und dass der Bundesrat dann wieder geeinter in diesen Fragen auftritt, weil das ist ja jetzt wirklich zum grossen Problem geworden. Es hat eine ziemliche Kakophonie gegeben, wo es darum gegangen ist, wegen der Armeefinanzierung, also bis wenn. Es hat ein Hin und Her gegeben, es ist parteipolitisch prägt, es sind aber auch Machtspiel gewesen innerhalb des Bundesrats. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand, der diesen Betrieb schon so gut gehört, kennt, der einen derartigen Gestaltungswillen hat, wo so ein ausgeprägtes Naturell hat, wo will durchgreifen, dass es dem einfacher wird gelingen als einem konzilianteren, demütigeren Martin Pfister.
Jacqueline?
Der Martin Pfister hat immerhin gesagt, das Gesundheitsdepartement im Zug hätte auch niemand wollen und er hat es genommen. Das ist auch ein Argument.
Super, ich würde sagen, so viel von uns mal für einen Moment. Wollt ihr noch etwas sagen? Jemanden grüssen, sonst ins Publikum winken? In diesem Fall merci vielmals, dass ihr das zugelassen habt. Nächstes Mal hören wir es wieder nochmal. Ihr könnt es nochmal anschauen und dann, wenn ihr es zulässt, denken, so sehe ich also aus. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Danke, Larissa Rhein, danke, Fabian Renz, danke, Jacqueline Büchi und Raffaella Birrer. Bis bald. Ciao zusammen.